ARD Sounds.
Ich würde mit Ihnen eine Wette abschließen, hier in Deutschland oder in Europa im Supermarkt dann Früchte-Kräutertee kauft oder irgendwelche Lebensmittel mit Hülsenfrüchten, dann hat er sicher schon mal ein Produkt aus Ritschenhausen konsumiert.
Ritschenhausen steht selten auf Verpackungen, steckt aber erstaunlich oft drin. Denn bei Astaxa entstehen pflanzliche Zutaten, die europaweit in Tee, Lebensmitteln und neuen Ernährungskonzepten landen. Ich bin Johannes Michael Noack und einmal pro Woche stelle ich Ihnen diese Hidden Champions vor. Die unsichtbaren Champions aus Thüringen.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.
Ich bin in Ritschenhausen. Ein leichter Kakaogeruch weht durch das offene Tor. Ich bin auf dem Gelände der Astaxa GmbH. Ein Unternehmen, das aussieht wie ein Agrarbetrieb, aber weit mehr ist. Im Studio begrüße ich Mirko Winkel, den Geschäftsleiter. Und ich will wissen, wie passt Tradition zu Biotechnologie?
Eben dadurch, durch die Tradition, auf die wir aufbauen konnten. Wir kommen aus der Landwirtschaft, haben angefangen in den 70er Jahren mit dem Anbau von Weißkohl und dann die Verarbeitung von Sauerkraut. Das war dann der Einstieg in die Nahrungsmittelproduktion. Und diese Tradition sind immer treu geblieben und haben sie fortentwickelt. Vieles kann man auch nicht planen. Eins kommt zum anderen. Alles hat sich immer bei uns um den Standort gedreht. Salzbrücke, Ritschenhausen und um Innovation.
Aber das klingt jetzt so, als wäre das Glücksfälle gewesen, wenn Sie sagen, man kann es nicht planen. Sie müssen ja trotzdem aber irgendwie gesagt haben, jetzt gehen wir mal in die Richtung. Irgendwie stoßen wir hier was an. Das muss ja Impulse gegeben haben.
Glück gehört auch immer dazu. Aber wir haben immer mit pflanzlichen Rohstoffen gearbeitet, wollten immer aus den natürlichen pflanzlichen Rohstoffen, so wie sie sind, das Beste für die Ernährung der Menschen machen. Und dann gab es natürlich dann Zufälle und eins hat sich aus dem anderen entwickelt. Aus dem Weißkohlanbau hat sich die Sauerkrautproduktion entwickelt. Gut, das liegt ja nahe. Mhm. Dann kam von der Verarbeitung dieser Fermentation die Verarbeitung getrockneter Früchte und Kräuter dazu. Dann kam es dazu der Schritt zu den Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte, da ging es erstmal um die ganz klassische Fertigsuppe. Mhm. Ja.
Die Tempolinse, wie man sie noch aus DDR-Zeiten kennt.
Ganz genau. Das war eine Erfindung aus DDR-Zeiten, die jetzt wieder modern ist. Damals ging es darum, einfach die Menschen einfach und günstig zu ernähren. Und aus den Hülsenfrüchten und dem einfachen Essen von damals ist jetzt auch durch den Vegan-Trend einfach ein gesundes und modernes Nahrungsmittel geworden.
Zurück in den Produktionshallen. Hier riecht es nach Tee, Kräutern, manchmal auch nach Pfefferminz. Aber vor allem hier wird sauber und mikrobiologisch rein gearbeitet.
Was sehen wir jetzt hier? Ist okay.
Hier sehen wir eine unserer Keimreduktionsanlagen, die mit Infrarotlicht arbeitet. Und da gehen wir auch direkt mal hin und schauen mal rein.
Okay.
Hier sehen Sie das Licht. Das ist so ein warmes Licht,
ja.
Denn es ist ein Infrarotlicht, was Sie vielleicht zu Hause kennen, wenn Sie mal eine Erkältung haben und dann sich vor dieses Infrarotlichtgerät setzen, dann heilt das hier die Nebenhöhlen. Und hier wirkt das eben ähnlich, nämlich keimreduzierend. Und es ist eben keine schädliche Bestrahlung, sondern eine gesundheitsfördernde Bestrahlung. Und hier eben für die Produkte auch sogar biozertifiziert.
Was wird jetzt hier gerade getrocknet?
Das sind salmonellenbelastete Ingwerstücke. Und die bewegen sich hier durch dieses Drehrohr relativ langsam, sodass das Licht gleichmäßig an jedes Teilchen drankommt. Durch die Drehbewegung ist das gewährleistet und es wird langsam die Ware von dort hinten nach hier vorne bewegt.
Wie so eine Schnecke in der Trommel hier.
Ja.
Was machen Sie dann aus den Ingwerstücken?
Also das machen wir jetzt für einen Kunden, der das dann wieder in andere Produkte einmischt. Es gibt zum Beispiel Teemischungen, wo ja Ingwer drin ist.
Und dann die Hülsenfrüchte. Bohnen, Linsen, Erbsen, vorbereitet für die moderne, aber vor allem schnelle Küche.
So, und dann hat sich dann eins aus dem anderen entwickelt. In den Hülsenfrüchten, als haben wir für die Suppenindustrie dann gestartet. Dann kam der Biobereich dazu, dann kam der regionale Anbau dazu, was immer wichtiger wird. Dann kam, haben wir eigene Produktentwicklung gestartet, dass Linsen nicht nur in die Linsensuppe kommen, sondern auch in andere moderne Nahrungsmittel.
Das hat ja was mit dem Image zu tun. So eine, die Linse hat ja immer so, ich sag mal, arme Leute essen, kann man das so formulieren?
Ja, war es auch über
und da muss man
viele,
irgendwas
über viele
tun.
Jahre. Aber es war aber auch vorher und über viele Jahrhunderte die Eiweißbasis. Und gerade die Linsen brauchen ja bevorzugen ja schlechte Böden. Und gerade im Südthüringer Raum war die Linse damals ein Grundnahrungsmittel, was man auch noch in vielen Flurbezeichnungen dann nachvollziehen kann. Und dann haben wir auch einfach auf Entwicklungen reagiert. Und dadurch ist aus dem Arme-Leute-Essen jetzt ein modernes Nahrungsmittel geworden. Und durch das Vorkochen kann man den Convenience-Trend bedienen. Mhm. Und dieses Nahrungsmittel
also
für alle
das schnelle
verfügbar machen. Die schnelle Zubereitung, Verfügbarkeit. Mhm. Und jetzt kommen wir auch aus der Nische der Trockensuppen raus und können dadurch die Schwelle des Verbrauchers für die Anwendung des Produkts dann reduzieren.
Also hier haben wir unseren Einweichbereich von der Hülsenfrüchte. Das sind verschiedene Behälter. Hier werden die verschiedenen Waren eingeweicht. Also Linsen weniger wie zum Beispiel Kichererbsen. Und dann werden die befördert und gehen in einem Art Schnellkochtopf und dort werden sie gekocht.
Wie lang weichen die jetzt ein, die einzelnen Sorten?
Also es geht, sagen wir mal, von 2 Stunden bis 24 Stunden und auch noch mehr.
Und wenn das mal versehentlich ein bisschen länger ist, dann fliegt es weg, oder?
Nein, das kommt drauf an. Man kann das ja auch alles regulieren mit dem Kochzustand.
Ich habe Linsen oft genug zu lang gekocht und es war nur Matsch am Ende.
Da haben wir erfahrene Mitarbeiter, die das schon über 20 Jahre machen und die kriegen das hin.
Sieht aus wie ein kleiner Bachlauf, da fehlt jetzt nur noch die Forelle, die hier drin schwimmen.
Nein, hier in dem Lauf kann man dann auch Schweres und Leichtes voneinander trennen. Also man muss sich ja vorstellen, die Produkte kommen ja aus dem vom Feld, sind zwar alles vorgereinigt, aber da kann ja doch mal ein Steinchen dazwischen sein und das wird dann dadurch auch noch mal gereinigt und Leichtes kann auch abschwimmen.
Ist besser für die Zähne beim Verbraucher dann, ne? Wenn kein Steinchen dazwischen ist. Okay, von hier aus geht's wohin?
Es wird dann hochbefördert in so eine Art Plancheur-Tunnel.
Sorry. Oh, hier ist aber eine angenehme Temperatur.
Sommer wie im Winter warm.
Ja, im Sommer zu warm wahrscheinlich.
Also hier oben sieht man diesen sogenannten Plancheur oder Tunnel, wie so eine Art Schnellkochtopf. Dann wird das Produkt dadurch transportiert. Mit Dampf wird das gekocht und wird dann wieder, kann man alles einstellen, den Druck, die Temperatur, die Kochzeit und danach wird das Produkt wieder über einem Nachplancheur der atmosphärischen Umwelt wieder angepasst.
Aber ich sag mal, ein Schnellkochtopf mit 6-7 Meter Länge ist schon beeindruckend, oder?
Ja, ist beeindruckend.
Macht es dann überhaupt noch Spaß, zu Hause zu kochen, wenn Sie sehen, wie schnell das hier gehen kann?
Ja, dafür haben wir ja dann unsere vorgekochten Hülsenfrüchte, die innerhalb von 10 Minuten wieder weich sind.
Das sind diese Schränke hier, diese gigantischen, das sind...
Das ist ein Dreibandtrockner, das geht über 3 Bänder, wird das schon getrocknet.
Wie lange?
Also ein ganzer Prozess vom Kochen bis zum Trocknen. Wenn es wieder rauskommt, dauert 4 bis 5 Stunden.
Was für Temperaturen herrschen dann hier drin?
80 bis 90 Grad.
Machen wir lieber schnell wieder zu.
Eingeweicht, vorgekocht und perfekt getrocknet. So kommen die Hülsenfrüchte dann zum Kunden. Aber Bohnen, Linsen und Co. sind längst nicht alles, was Astaxa verarbeitet.
Also die Rohstoffe, die wir in unserem Früchte-Gewürze-Bereich verarbeiten, kommen aus über 70 Ländern der Welt, werden bei uns in Ritschenhausen verarbeitet und dann in hunderten Früchte-Kräuter-Tee-Mischungen dann auch weltweit wieder angeboten. Das kann Kakao sein, Hibiskus, Lemongras, Kamille, also von Apfel bis Zitronenschale.
Das ist ja vielen gar nicht bewusst, was in Tees alles drin ist. Also Sie sind vor allem sozusagen Vorbereiter für Firmen, die Teemischungen herstellen. Mhm. Kann man das so sagen? Das,
genau.
Weil Sie stellen ja keine Schokolade jetzt aus dem Kakao her.
Wir sind das Bindeglied zwischen den Anbauern im Ursprung und den Teefirmen, die dann ihre Mischungen machen. Unsere Aufgabe ist es, die Agrarrohstoffe, wie sie vom Feld kommen oder von der Sonnentrocknung dann in Afrika, so hochwertig aufzubereiten, dass sie dann in hochwertige Teemischungen dann eingesetzt werden können.
Teeblätter aus aller Welt werden hier für den Teebeutel nicht nur passend geschnitten.
Oh, hier duftet es ja aber auch schön. Was wird hier alles gelagert?
Susanne.
Also vom Geruch her würde ich sagen, ist Pfefferminz irgendwie dabei.
Also wenn man Pfefferminze keimreduzieren kann, man hier kaum rein. Dann laufen die Augen, dann riecht alles. Trockenfrüchte wie auch Ananas, Papaya, Mango, das sind auch für Tee. Das wird dann hier getrocknet. Dann schon fertige Teemischungen werden keimreduziert. Ganz viel im Cold Brew-Bereich, also alles...
Was?
Cold Brew, das ist der Tee, der nicht mehr mit heißem Wasser aufgebrüht werden muss, sondern für den Sommer mit einfach kaltem Wasser. Und da muss halt die Mikrobiologie zu 100% stimmen, damit man sich halt nichts einfängt.
Ja, weil dann nicht abgekocht wird.
Genau.
Ne? Ja.
Und deswegen geht das prophylaktisch auch nochmal über die Anlage. Und da machen wir im Jahr fast an den Cold Brew-Tee so 200 Tonnen.
Gewaltige Mengen. Doch kennt irgendwer in Südthüringen überhaupt den Global Player Astaxa GmbH?
Astaxa wer? Ist ganz einfach. Wir sind nicht von unserem Kern unseres Geschäfts Industriezulieferer. Ich würde mit Ihnen eine Wette abschließen. Wer hier in Deutschland oder in Europa im Supermarkt dann Früchte-Kräutertee kauft oder irgendwelche Lebensmittel mit Hülsenfrüchten, dann hat er sicher schon mal ein Produkt aus Ritschenhausen dann konsumiert. Aber wir sind eben Zulieferer der bekannten Marken, denen wir innovative Rohstoffe und Zutaten zur Verfügung stellen wollen für deren Produkte.
Sie sind die besten, größten in Europa, kann man ja mal so sagen, ne? Das ist so, ja?
Ja.
Aber keiner weiß
es. Genau so ist es.
In unserer kleinen Nische.
Genau, in ihrer Nische. Doch die kleine Nische soll größer werden. Allerdings mit Hilfe von Winzlingen. Winzlinge so klein, dass sie mit bloßem Auge gar nicht sichtbar sind.
Und wir haben noch die alten Gewächshäuser, wo früher die Jungpflanzen für die Weißkohlproduktion gezogen worden sind, hatten Abwärme aus den Hülsenfrüchten, die man nicht nutzen konnten, hatten Zertifikate für die Lebensmittelverarbeitung und dann haben wir überlegt, was machen wir mit den Gewächshäusern. Bis dato waren da Primeln gezogen worden und was machen wir? Die Energiekosten sind gestiegen. Wie bringen wir das voran? Und viele Ideen werden ja auch aus der Not geboren. Und dann gab es auch wieder, dann kommt der Zufall ins Spiel. Dann gab es eine zufällige Bekanntschaft mit Professor Pulz aus Potsdam, der diese Photobioreaktoren entwickelt hat. Dann erstes Gespräch, die Chemie hat gleich gestimmt. Und am Ende des Gesprächs hat man sich die Hand geschüttelt und hat gesagt, wir haben hier ein Glasgewächshaus, 400 Quadratmeter, bauen Sie uns da diesen Photobioreaktor mit auf. Und hatten dann gleich den ersten Kunden für die Algen.
Kurze Erinnerung, bevor es weitergeht. Das hier ist eine Spezialfolge. Normalerweise gibt es in diesem Kanal jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind dazu im ganzen Land unterwegs. Wenn Sie immer informiert sein wollen, abonnieren Sie uns Top-Thema Thüringen in ARD Sounds.
Und dann stehe ich vor einer Wand aus Glasröhren. Oder besser gesagt, viele Wände aus Glasröhren. Ein ganzes riesiges Gewächshaus voll. Und in den Röhren eine grüne Flüssigkeit. Mikroalgen. Die Zukunft, sagt man hier.
So, Sie sind die Algenchefin.
Ja.
Frau Hubel, erklären Sie mal ganz kurz, was heißt eine Anlage? Also wir haben jetzt hier wie viele Röhren waagerecht? Viele.
Sind acht so Module und 18.400 Liter.
18.400
Liter.
Und die sind verteilt auf, wie viele Meter sind das hier? Das sind ja 1, 2, 3, 8 Meter.
Das habe ich nicht nachgemessen.
40 Kilometer Glasröhre. Wie machen Sie die sauber?
Mit einer Reinigungslösung. Ja.
Die wird einfach durchgepumpt und dann ist...
Die wird rein, also die ganze Anlage wird mit der Reinigungslösung gefüllt. Und dann läuft das mindestens 2 Tage, bis sich das alles gelöst hat und dann wird es wieder rausgespült.
So. Und wenn jetzt also hier so eine Kultur angesetzt wird, wie lange dauert das, bis Sie dann ernten oder wie funktioniert das?
Also wenn ich anfange und kann in alle Module, dann dauert es ungefähr 14 Tage, bis ich ernten kann.
Voraussetzung ist, Sie haben hier Lampen drüber hängen. Was sind das für Lampen?
Das sind LED-Lampen. Das ist ein Lichtspektrum extra für die Algen, damit die besonders gut wachsen.
Für mich nochmal und für den Hörer zum Verständnis. Wir pumpen Wasser rein. Wie kriege ich jetzt die Algen dazu oder die Babyalge oder wie?
Wir starten mit einem Medium, speziell für die Alge. Da kommen Nährstoffe rein und dann kommt die Alge dazu.
In welcher Form? Wie sieht die aus dann, die Alge?
Die Alge, die sieht man mit bloßem Auge nicht. Die hat nur eine Farbe.
Ah, okay. Das ist ein Röhrchen, grüne Farbe.
Ja, die ist grün. Gibt auch rote Algen.
Okay. Okay, also das ist quasi grünes Wasser, was ihr dort reinpumpt.
Genau.
Und aus diesem grünen Wasser muss dann dunkelgrünes Wasser werden?
Ja, genau.
Und dann können wir ernten?
Dann können wir ernten.
Was machen wir dann?
Dann ernten wir. Und dann wird das gefrostet und dann kriegt es der Kunde.
Okay, das kenne ich von meiner Tochter, das heißt dann Kaktuseis.
Bei uns heißt das Slurry.
Okay, also der kriegt, in welcher Form ist das gefrostet?
Das kommt in Eimer rein, das ist wie so eine Paste und die wird gefrostet und ja, die kriegt dann der Kunde als gefrostete Ware.
Grüne, gefrostete Paste. Und da wird was draus gemacht?
Im Moment haben wir eine Alge für Kosmetik, da werden Extrakte draus gemacht.
Ja. Und dann werden die der Kosmetik eben zugesetzt, weil die Mikroalgen eben ganz spezielle Wirkstoffe haben, zum Beispiel hautglättend, kommt oft in Anti-Aging-Cremes rein. Also es ist sehr...
Also ich kann mir die Alge aber nicht so ins Gesicht schmieren, das bringt nichts.
Nee. Also ich habe es probiert. Nein, wenn mal was daneben geht, halt kriegt man auch schon mal was ab.
Kosmetik das eine, was gäbe es noch?
Also man kann es auch für Nahrungsmittel nehmen, Nahrungsergänzungsmittel. Gibt alle möglichen Anwendungsbeispiele. Gibt auch Kraftstoffe, die aus Algen gewonnen wurden.
Wie viel Kilo, Tonnen, was auch immer, kommen aus diesen 40 Kilometern heraus?
Also wenn wir ein halbes Jahr kultivieren, kriegen wir so um die 500 Kilo Trockensubstanz raus. Kommt darauf an, was man für eine Alge hat.
Na, ich kenne nur den Algensalat, den man so beim...
Das sind die Makroalgen, das sind die Makroalgen vom Sushi. Mhm. Spirulina als die bekannteste Mikroalge ist auch schon, sagen wir, seit Jahrhunderten bekannt, aber das sind jetzt zwei. Und die Wissenschaftler streiten sich noch drum, wie viele Mikroalgenarten es denn überhaupt gibt, ja. Ob das nun 300.000 oder 500.000 sind oder noch viel, viel mehr. Und da sehen Sie schon, wir stehen auch da ganz am Anfang. Und wir glauben daran und arbeiten daran, diese Vielfalt der Mikroalgen in gesunde Produkte umzusetzen. Ein kleines Beispiel, es wird ja empfohlen, regelmäßig Fisch zu essen, wegen den guten Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und die Wissenschaftler haben eben herausgefunden, dass die Fische diese gesunden Omega-3-Fettsäuren nicht selber bilden, sondern über die Mikroalgen aufnehmen. Mhm. Und da ist natürlich dann die Idee naheliegend, dann gleich zur Primärquelle Mikroalgen zu gehen und den Fisch dann zu sparen. Oder das Rot im Wildlachs oder in Schrimps, ja, das bildet auch der Fisch nicht selber. Das ist eine ganz besondere Mikroalge.
Mit roter Farbe.
Die erst grün ist und dann durch einen natürlichen Prozess das Carotinoid induziert bildet. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
Aber wie so oft, aller Anfang ist schwer. Sie sind jetzt die erste Gärtnermeisterin, die ich sehe, die durch ein Mikroskop schaut.
Ich weiß es nicht.
Dafür Primeln brauchen wir das nicht, ne?
Nein, die Primeln muss man nicht durchs Mikroskop sehen, die sieht man auch so.
Ist das jetzt alles selbst angeeignet, oder?
Nein, ich habe früher schon mal ein bisschen was gemacht mit Algen, Analysen und war auch 7 Wochen bei der Frau Dr. Greve, die früher hier angestellt war und habe ein bisschen was gelernt bei ihr. Und alles andere ist halt Erfahrung. So, jetzt gucken wir mal da rein. Das ist jetzt unsere Alge. Okay. Kododesmus. Das ist eine Rotatorie, die haben wir da drinnen.
Ein was?
Eine Rotatorie, die frisst Algen, aber die ist tot. Gott sei Dank. Das ist nämlich unser Problem gerade. Da ist noch eine.
Ich hätte gesagt, ein Pantoffeltierchen, so sieht es aus wie früher.
Das Pantoffeltierchen hätte jetzt meine Alge nicht gefressen, aber... So, jetzt sieht man hier schon ein bisschen mehr von der Alge. Also die Algen sehen ja an sich gut aus.
Aber?
Aber sie wachsen nicht.
Was kann man da machen?
Die Rotatorien umbringen.
Wie?
Indem man nachts die Anlage ausschaltet, damit die keinen Sauerstoff mehr kriegen. Also das ist jetzt eine ganz schwierige Alge, die haben wir schon ein paar Mal probiert, die haben wir bis jetzt noch nicht hingekriegt. Andere Algen funktionieren viel einfacher, die wachsen auch gleich, da muss man sich auch nicht so... Also wenn jetzt eine Alge nicht wächst, dann ist die Gefahr größer, dass sie kontaminiert oder dass eben irgendwelche Tierchen drin sind, irgendwann mal, die dann wegfressen.
Also es gibt auch Rückschläge?
Ja, gibt auch Rückschläge.
Doch trotz aller Rückschläge, die Pionierarbeit bleibt spannend, zumal die Ernährung der Weltbevölkerung zunehmend schwieriger wird. Welche Rolle könnte die Astaxa GmbH hier einnehmen?
Wir könnten eine Brückenfunktion haben, aus den landwirtschaftlichen Rohstoffen hochwertige Nahrungsmittel zu machen. Und mit den Mikroalgen und mit den Hülsenfrüchten haben wir auch zukunftsfeste Nahrungsmittel. Also mein Vater ist studierter Gartenbauingenieur, den bewegt schon lange, dass die Bodenfruchtbarkeit immer mehr abnimmt, dass viele Böden ausgelaugt sind. Die Hülsenfrüchte sind die einzige landwirtschaftliche Nutzung, die die Bodenfruchtbarkeit verbessert, ja. Oder was wir eben schon angesprochen hatten, Begegnung auf den Klimawandel, Kichererbsen jetzt in Deutschland anzubauen. Kichererbsen haben tiefreichende Wurzeln, können mit trockenen Sommern umgehen. Die Mikroalgen in geschlossenen Systemen sind sehr ressourcenschonend, brauchen wenig Trinkwasser, können in gesteuerten Umgebungen produziert werden. Und das muss eigentlich das Ziel sein, diese Produktion regional für den weltweiten Vertrieb regional darzustellen und eben auch ressourcenschonend und nachhaltig darzustellen. Sie haben es bei uns gesehen, kein Dach ist mehr frei von Photovoltaik. Ja, wir haben Kraft-Wärme-Kopplung und ich denke, das können wir in Ritschenhausen gut zusammenbringen.
Zwischen Bohnen und Bioreaktoren, zwischen Dorfstraße und Weltmarkt. In Ritschenhausen beweist die Astaxa, man kann die Welt verändern, schon im Kleinen, winzig Kleinen, auch wenn keiner deinen Namen kennt. Das war wieder ein spannender Einblick in die kleine, große Welt der Hidden Champions aus Thüringen. Auf diesem Kanal gibt es außerdem jeden Tag aktuelle News, fundierte Reportagen und kluge Interviews aus Thüringen, direkt von unseren Reporterinnen und Reportern. Also, Top-Thema Thüringen abonnieren, zu finden im ARD Sounds.
Unsichtbar groß. Thüringens Hidden Champions erzählen.